Ich grüße Sie alle ganz herzlich, wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute am 18. Sonntag nach Trinitatis und darf Sie auch schon einladen zum Abendmahl, das wir heute miteinander feiern wollen. Einige Abkündigungen, einmal der Vers für heute und für die kommende Woche, der Wochenspruch aus 1. Johannes 4,21. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Das ist auch praktisch das Thema dieses Sonntags heute. Gottesliebe und Menschenliebe. Oder Gottesliebe und Nächstenliebe. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Anzusagen ist einmal morgen Abend um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Um 20 Uhr ist wieder Chorstunde. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht und am Mittwoch um 14.30 Uhr Kinderkreis. Herzliche Einladung zu den Bibelabenden, jetzt vom Dienstag bis zum kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr hier in unserem Haus im Gemeindesaal. Ein Mann, Herr Ottinger, kommt von der Marburger Mission und wird an drei Abenden darüber sprechen, wie Gemeinden entstanden sind in der Apostelgeschichte. Sie ist Grundlage für diese Abende. Herr, ganz herzlich willkommen. Wir hoffen, dass auch viele kommen von der Freien Gemeinde. Immer wieder schön, so beieinander zu sein im Herbst, jeweils im Jahr. Am kommenden Samstag von 11 bis 18 Uhr ist dann mit Herz gemacht ein Hobbykünstler-Bazar im Dorfgemeinschaftshaus. Das haben Sie ja bestimmt schon alle mitbekommen. Wir haben es auch in Breitscheid angesagt und ausgehängt. Also im Dorfgemeinschaftshaus von 11 bis 18 Uhr. Dann am kommenden Samstag auch für die ganze Familie, natürlich auch besonders für die Kinder, um 15 Uhr, der Franz, der Kanz. Sie kennen ja Amadeus und Gabi Eitner, die waren ja schon öfter mal hier, auch in der Freien Gemeinde haben wir schon einen Gottesdienst zusammen gefeiert, ein Singspiel für Kinder. Um 15 Uhr beginnt es in der Kirche in Breitscheid. Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Machen Sie es nur bekannt, sicherlich werden viele sich freuen über die Möglichkeit, mit Kindern zu solch einem Singspiel zu gehen. Dann nächsten Sonntag um 11 Uhr ist Gottesdienst anders. Der ist besonders von dem Frauentreff gestaltet und wir übernehmen das Programm. Pfarrer Sell, Johannes Sell aus Schönbach, er kommt und erhält diesen Gottesdienst in besonderer Weise mit uns. Wieder etwas Neues als Gottesdienst anders. Ich bin gespannt, wie Ihnen das zusagt. Mittagessen wird angeboten, Sie können sich dann draußen eintragen. Herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Einmal die Pflichtkollekte 70,50 Euro und für die eigene Gemeinde 28 Euro. Ganz herzlichen Dank. Die Kollekte heute ist für den Arbeitslosenfonds der EKHN bestimmt. Und der Haushaltsplan 2019, der kam spät. Er muss auch noch ausgelegt werden. Er liegt dann aus vom 4.11. bis 11.11. zur Einsicht im Gemeindebüro. Nur, dass Sie das schon wissen, nächste Woche werden wir das auch nochmal ansagen. Soweit die Abkündigung. Uns steht einfach nochmal hier herzliche Einladung zum Abendmahl. Schön, dass wir das miteinander feiern können. Jetzt wollen wir das erste angeschlagene Lied singen. Singen mit mir ein Halleluja, alle Verse aus dem grünen Buch. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir wollen miteinander aufstehen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der himmlischer Vater ist und uns Leben gibt und es erhält. Im Namen Jesu, er ist das Wort des lebendigen Gottes. Und im Namen des Heiligen Geistes, er ist uns Tröster, er führt und leitet nach den Worten Jesu. So feiern wir diesen Gottesdienst. Amen. Wir wollen miteinander beten mit den Worten des Psalms, der angeschlagen ist. Heute unter der Nummer 717, Psalm 32. Wir beten, wie wir es gewohnt sind, im Wechsel. Und euch darf ich bitten, zu mir zu kommen und mit mir im Wechsel mit der Gemeinde zu beten. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Kommt, lasst uns anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Danke, ihr könnt zu euren Plätzen gehen. Wir wollen miteinander beten und zwar heute in Vorbereitung auf das Abendmahl. Dieses Gebet, das ausgeteilt ist auf den Karten, das Gebet zur Beichte unter der Überschrift die Feier der Beichte, das Gebet, das wir, denke ich, alle kennen, wollen wir miteinander sprechen. Herr Gott, himmlischer Vater, ich bekenne vor dir, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. Darum bitte ich dich.
Gott, vergib uns unsere Schuld durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist Grund zum Loben und zum Danken. Lob singt dem Herrn, erhebt seinen Namen.
Und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wunder.
Herr sei mit euch. Wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen Platz nehmen und singen. Den Kindern, den Gesegneten, einen schönen Gottesdienst.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist uns ein Predigtabschnitt gegeben aus dem Jakobusbrief. Ich sage mal vorweg, ein umstrittener Brief. Warum, das sage ich nachher noch. Ich möchte ein Stück lesen aus dem Predigttext, der uns gegeben ist, die Verse 14 bis 26 aus dem zweiten Kapitel. Ich lese auszugsweise. Jakobus schreibt: Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt? Kann dann der Glaube ihn retten? Und weiter: Ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider. Ja, er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun zu ihnen sagen: Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein. Was nützt das, wenn ihr ihnen nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er alleine bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Es könnte nun jemand einwenden: Der eine hat den Glauben, der andere hat die Taten. Dem würde ich antworten: Zeige du mir erst einmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glauben wirklich ist. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du törichter Mensch, willst du es denn nicht einsehen? Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Und Jakobus erwähnt in diesem Zusammenhang das Vorbild Abraham und Rahab, die Frau, von der wir letzten Sonntag gehört haben, als Glaubensbeispiele, die glauben und tun, was Gott ihnen gesagt hat. Soweit dieser Abschnitt zur Predigt. Liebe Gemeinde, ihr lieben Konfirmanden, junge Leute mieten sich ein Ruderboot. Sie haben vor, einen schönen Tag miteinander zu verbringen, aber sie kommen mit den schweren Rudern nicht zurecht. Überhaupt sind sie im Rudern unerfahren. Sie drehen sich nach der einen Seite und dann nach der anderen Seite. Irgendetwas läuft falsch. Sie wollen doch an diesem sonnigen Tag eine schöne Bootsfahrt machen, aber so recht läuft das nicht. Sie drehen sich einmal nach links und einmal nach rechts herum. Woran liegt das? Habt ihr eine Ahnung? Ihr seid keine erfahrenen Bootsfahrer. Was sagst du? Mal sehen, ob das stimmt. Ich denke an eine Kanufahrt, die wir in Studienzeiten gemacht haben. Was so einfach aussah, war in Wirklichkeit recht schwer. Mit unseren Kanus kamen auch wir nicht so richtig voran auf dem kleinen Fluss. Links und rechts Gebüsch. Da sind wir dann reingefahren. Einmal links, einmal rechts. Wir kamen nicht zurecht mit dem Fahren. Wir wussten nicht so genau wie. Und als wir dann im Gebüsch hingen, war es teilweise auch schwer, wieder rauszukommen. Ihr könnt euch das vorstellen. Lustig, wenn man darüber nachdenkt. Frustrierend, wenn man von der Stelle kommen will und einen schönen Tag haben möchte. Soweit. Später mehr dazu. Und deine Antwort behalte ich mir. Erinnern Sie sich an diesen Predigtabschnitt letzte Woche? Wie gesagt, da kam die Rahab vor, diese Frau, wegen ihrer Hilfe gegenüber dem Volk Gottes, kam sie nicht wie alle Bewohner Jerichos um, als die Stadt von den Israeliten, die aus der Wüste kamen, um. Sie blieb am Leben, sie hatte ihnen geholfen. Darauf nimmt heute Jakobus in seinem Brief Bezug und eben auch auf Abraham, das Glaubensvorbild für uns schlechthin. Im Blick auf die Christen seiner Zeit schreibt Jakobus von Konflikten zwischen Arm und Reich in der Ortsgemeinde. Er schreibt von dem Missstand, dass Kirche viel redet, aber nicht genügend
tut, zu wenig handelt. Und offensichtlich gab es auch Streit darüber, inwieweit Glaube und Handeln auseinanderklaffen dürfen. Wir haben ja oft das Bild der Schere. Wie ist es mit Glauben und Handeln? Soll da die Schere so sein, zu, geschlossen, beides eine Einheit oder getrennt? Und inwieweit getrennt geht das überhaupt? Ist es für uns eigentlich eine Frage und ein Problem, über Glauben und Handeln zu streiten? Wie sieht's aus bei uns? Vielleicht kann man die Frage gar nicht mal allgemein beantworten, denn ich sag mal, wer bin ich schon, dass ich den Glauben und das Tun anderer beurteile? Sollte ich nicht besser darüber nachdenken, wie es bei mir damit aussieht? Dass mein Glauben an Jesus Christus sich in der Liebe zu Gott und in tätiger Liebe zu den Menschen zeigt, das ist gelebter Glaube. Ich wünsche es mir, das wünsche ich uns allen auch. Glaube und Handeln wirken zusammen und erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel, so würde ich das sagen. Erst das Tun vervollkommnet den Glauben, wenn man so will, bringt den Glauben zum Ziel. Ich will das mal so ganz positiv sagen und nicht so donnern wie Jakobus, denn der schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Punkt. Glaube ohne Werke ist tot. Kompromisslos, sagt er das. Natürlich hat er recht, aber es kommt doch immer wieder darauf an, wie man Leuten etwas sagt und wie man lehrt, oder? Gut, er muss es für nötig angesehen haben, so definitive Aussagen zu machen, wie wir lesen. Es mag auch sein rhetorisches Mittel sein, das er eingesetzt hat, um seine Meinung nur einseitig, aber klar auch zu formulieren. Denn der Mensch will hören, klare Botschaften. Und Jakobus will, dass Menschen wach werden und hören, was gesagt werden muss. Es ist ungeheuer wichtig. Martin Luther hat es ja auch getan, aber andersherum. Martin Luther in seiner Zeit hat betont, sola fide, das schreibt er ja. Allein der Glaube, das sagt er, und nicht der Ablass, nicht die Werke. Also gerade andersherum als Jakobus das sagt und schreibt in der Bibel. Darum hat Martin Luther auch den Brief des Jakobus als strohene Epistel bezeichnet, als strohenen Brief im Neuen Testament, den man besser verbrennen sollte. So hat er gesprochen über diese neutestamentliche Schrift. Martin Luther wollte seinen Punkt machen, allein der Glaube. In seiner Zeit musste er so einseitig sein, um seinen Standpunkt klar zu machen, um gehört zu werden und der Reformation den Weg zu bereiten. Es ging einfach nicht mehr, dass alles beim Alten blieb. Durch den Ablass, also durch Werke in den Himmel, niemals. Sie wissen, was daraus geworden ist, als er diese Erkenntnis hatte. Jakobus einerseits, Martin Luther andererseits, aber wo stehen wir heute? Das frage ich mich. Wo stehen wir denn heute? Um Ihnen von einem frohmachenden Beispiel zu erzählen, denke ich selbst immer wieder gerne an eine Frau, deren Glauben sie Großes hat tun lassen. Ich denke oft an Mutter Teresa, Mutter Teresa von Kalkutta. Habt ihr Konfirmanden eigentlich schon mal von ihr gehört? Noch nie. Der Glaube an Jesus Christus hat diese katholische Frau bewogen, Nonne zu werden und nach Indien zu gehen. Darum konnte sie ihr Leben lang für Notleidende, für Kranke und Sterbende da sein. Sie hat Menschen, die ausgestoßen waren, die galten als ausgestoßen und unberührbar, im Kastenwesen der indischen Religion, hat sie Würde gegeben. die keine Würde hatten, denen hat sie Würde gegeben. Aufgenommen, hat sie gepflegt, Sterbende gewaschen in Sterbehäusern, von der Straße aufgelesen. Das ist schier unglaublich. Und dass der Glaube einen Menschen zum Tun bewegen kann, sich für andere einzusetzen, aufopferungsvoll für sie da zu sein und darin den Sinn des Lebens zu sehen, ist das Wunderhandeln des Geistes Gottes. Und genau darum geht es auch, um das Wunderhandeln des Geistes Gottes in ihrem Leben, von Mutter Teresa, die ja schon einige Jahre verstorben ist, aber auch in unserem Leben. Ich denke aber, diese Frau, Mutter Teresa, ist ein gutes Beispiel, dass Glaube und Handeln so zusammengehören, nicht auseinanderklaffen dürfen, so zusammengehören. Man kann ja auch sagen, wie zwei Seiten einer Münze. Trennen Sie mal eine Münze durch, schneiden der Länge nach durch, sie ist einfach nichts mehr wert. Sie braucht zwei Seiten. Ein ganz schönes Bild, oder? Und es macht alles klar. Jakobus schreibt darum dann auch, die Dämonen glauben schon, dass es einen Gott gibt. Sie wissen, dass es einen Gott gibt, aber sie bringen nicht das Rechte hervor. Ihr Glaube bringt keine Früchte. Sie lieben weder Gott, noch wird ihr Glaube zu guten Werken. Und darum zittern sie auch vor Gott. Sie müssen sich fürchten. So schreibt es Jakobus. Also Glaube ohne gute Werke, das kann man sich doch sparen. Und es bleibt dabei, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich saß vor einiger Zeit mal mit einigen Leuten zusammen und bekam dann auch erzählt, wie viele Leute früher in die Kirche gegangen sind. Das war sicherlich anders als heute. Und ich habe die Leute dann auch mal gefragt, ja, wer ist denn früher in die Kirche gegangen und wie haben denn diese Menschen gelebt? Wie sind sie denn miteinander umgegangen? Und dann kamen schon Kommentare, die waren nicht so positiv. Also Kirchenchristen sein, Gottesdienstchristen sein einerseits und dann im Alltag andere Menschen sein, das kann doch nicht wahr sein. Aber so war das gewesen. Und es gibt viele schlimme Beispiele, von denen Menschen erzählen, die oft in Gottesdiensten saßen, aber ganz anders gelebt haben, als das Gotteswort ihnen gesagt hat. Sie haben auch das Vaterunser gebeten. Darum gebeten, dass ihnen vergeben wird, aber selbst nicht vergeben. Sie haben gehört vom Teilen, aber selbst nicht geteilt. Und das ist, wenn der Glaube auseinanderfällt mit den Werken. Dann geht die Schere weit auseinander. Dieser Glaube, so würde Jakobus sagen, ist nichts wert. Vergiss ihn. Gut, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen einfach aburteilen im Nachhinein. Aber das hat es auch gegeben und so soll es nicht sein. Dagegen wehrt sich Jakobus und er schreibt berechtigt diese strohene Epistel. Er schreibt Wahrheit. Er sagt einfach, mit anderen Worten formuliere ich das, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Das Tun gehört zu unserem Leben. Der wahre Glaube an Jesus Christus zielt immer darauf ab, sich im Handeln zu zeigen. Im Tun des Guten hat er sein Ziel. Im Reden des Guten hat er sein Ziel. Oder auch im Schweigen hat er sein Ziel, wie Sie wollen. Der Glaube ist wie die Liebe zwischen Menschen und wir wissen nur zu gut, das stimmt ja auch. Wer liebt, der hat ganz natürlich und auch selbstverständlich, ja wie selbstverständlich das Verlangen, dem anderen seine Liebe zu zeigen. Aber nicht abstrakt, sondern konkret. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es und man macht es sichtbar. Das ist ja das innerste Verlangen, das wir ja auch haben. Wir wissen das ja auch und tun das ja auch. Gut, wenn man so motiviert ist wie Mutter Teresa, dass der Geist Gottes da ist und wir geben ihm Raum und wir bringen Früchte des Glaubens in seiner Kraft. Etwas anderes gibt es aber auch noch, was wir im Blick haben sollten. Wahrscheinlich haben Sie ebenso wie ich schon Menschen getroffen, die den Glauben außen vor lassen. Wenn Sie das tun, dann sagen Sie so etwas wie: Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich tue viel Gutes. Und das genügt doch, oder? Ich habe auch nie etwas verbrochen. Ich habe noch keinen Menschen geschadet. Ich rede nicht über andere und dass ich spende, ist für mich selbstverständlich. Das wird doch wohl genügen. Wunderbar, wenn Menschen Gutes tun, das ist doch keine Frage. Aber die Bibel würde immer dazu sagen, dass diesem Menschen die Beziehung zu Gott fehlt. Das ist sicherlich etwas sehr, sehr Modernes, dass Menschen nicht an einen Gott glauben. In allen Kulturen und Religionen spricht man von Gott, man glaubt an einen Gott. Und wir sehen in Gott den himmlischen Vater, der da ist, die Bibel bezeugt ihn, auch Jesus Christus. Aber Menschen heutzutage kommen dazu, dass sie nicht glauben, dass da ein Gott ist. Sie kommen in diese Welt, haben ihre Zeit und gehen wieder. Wir tun das nicht. Die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott ist der Glaube. Er ist wie ein Band, ein Lebensband zwischen Gott und uns. Wer glaubt, der tut nicht nur Gutes, sondern er lebt auch in einer lebendigen Beziehung mit diesem Gott, den wir Vater nennen, in einer Liebesbeziehung. In einer Liebesbeziehung. So schreibt es die Bibel. Das ist nicht übertrieben, fromm. Das sagt ja die Bibel. Und ich komme immer wieder auf das größte Gebot zurück. Sie haben es bestimmt schon mitbekommen. Ich finde es ungeheuer wichtig, sage ich mal, und schön, dass es dieses gibt, dieses größte Gebot, und wir sollten das alle auch kennen und danach leben. Aber auf jeden Fall mal kennen als allererstes: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und mit allen deinen Kräften. Und deinen Nächsten wie dich selbst. So das größte Gebot. So erwähnt es Jesus. Er hat Worte des ewigen Lebens. Ist es nicht wunderbar, was er sagt, was er uns lehrt? Wer sonst lehrt uns, wie er lehrt? Und heute betonen wir beides. Glaube und Werke gehören zusammen. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Was ist nun mit unseren Bootfahrern? Warum kommen sie nicht von der Stelle? Warum drehen sie sich einmal nach rechts und einmal nach links im Kreis? Warum ist das Bootfahren für sie so frustrierend? Sag's doch mal. Sie paddeln eben nicht gleichzeitig. Genau, das ist das. Und darauf kommt es ja an. Aber will auch gelernt sein. Sie haben noch nicht gelernt, beide Ruder gleichmäßig miteinander zu schlagen. Und erst als sie das tun und es beständig tun, da kommen sie auch voran. Du weißt, wie man Boot fährt. So und nicht anders ist es auch, wenn wir mit Gott leben. Unser Glaube und unser Tun muss sich im gleichen Takt bewegen. Nur so kommen wir auch im geistlichen Leben voran. Wir erleben Gott. In der Beziehung zu ihm leben wir. Aber wir erleben auch, wie er uns führt und wie er Früchte in unserem Leben hervorbringt. Ihm ist alles möglich. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Das können wir uns ja mal merken und mit diesem Satz leben und glauben, dass Gott der Gute auch das Gute in uns hervorbringt. Ihm sind alle Dinge möglich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in ihm, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen. Wir wollen miteinander aufstehen und uns auf das Abendmahl, die Feier des Abendmahls vorbereiten. Ich darf Sie bitten, dazu die Karten zu nehmen, die Sie bei sich haben. Die Herzen in die Höhe.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Es ist würdig und recht.
Wahrhaft würdig und recht, notwendig und heilsam ist es, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und überall, wo wir sind, Dank sagen. Durch Christus, unseren Heiland. Durch ihn loben die Engel deine Majestät. Durch ihn beten dich an die geistlichen Gewalten. Durch ihn fürchten dich die unsichtbaren Mächte. Die himmlischen Heerscharen preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen sich vereinen und anbetend dir Lob singen. Heilig, heilig, heilig.
Heilig, 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 heilig.
Wir wollen miteinander beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Er gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihn den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden für viele. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
Gott schenkt uns seinen Frieden durch Jesus Christus. Ein Zeichen des Friedens von Gott wollen auch wir einander zusagen mit den Worten: Der Friede des Herrn sei mit dir, und antworten: Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens von Gott.
Ich wünsche Ihnen nur so gut Frieden.
Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du da bist und immer wieder da bist für uns und bei uns durch Jesus Christus in der Kraft deines Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass du in unser Leben eingezogen bist, dass du uns neu gemacht hast. Und immer wieder schenkst du uns dein Wort, dass wir uns auf dich hin ausrichten, dich bitten, das Werk, das du begonnen hast in unserem Leben, auch zu begleiten und zu wünschen in unserem Leben, dass du es vollendest. Wir danken dir für alles Liebe und Gute schon an diesem Tag, auch dein Wort, durch das du uns sicherlich auch herausforderst. Du willst unser Leben gestalten nach deinen Maßstäben. Hab du Dank dafür. Worte des Lebens an diesem Tag für uns. Wir danken dir an diesem Tag für die vielen Menschen, die heute arbeiten, die uns dienen, die wir brauchen, so vielfältig, ob in Krankenhäusern, Altenheimen, bei der Polizei oder den Rettungsdiensten. Du weißt, wo sie überall arbeiten und für uns da sind, wenn wir sie brauchen. Wir danken dir auch für ihre Familien und befehlen sie dir an. Lass du sie dein sein und bleiben. Wir denken an die vielen Menschen, die noch im Urlaub sind, in den Herbstferien unterwegs, die Entspannung und Erholung suchen und brauchen, wegzukommen vom Stress. Aber begegne du ihnen auch, du hast viele Möglichkeiten durch Gottesdienste, sei es am Strand oder in Kirchen, in Gemeinden, an öffentlichen Plätzen. Hier und in der weiten Welt begegnest du Menschen, lässt auch Menschen dein Wort weitersagen, dass andere es hören. Herr, begegne ihnen, erneuere ihr Leben, und lass deine Gemeinde hier und weltweit wachsen. Wir bitten dich für alle, die in unseren Gemeinden mitarbeiten, um deinen Segen, um Hilfe und Begleitung. Hab du Dank für ihr Leben, für all das, was sie einsetzen. Und schenke du ihnen Kraft immer wieder neu und Liebe, weiterzuarbeiten und Segen zu sein für die vielen. Wir bitten dich für die Bibeltage, die vor uns liegen. Segne du uns an den Abenden, schenk gute Gedanken und inspiriere uns, lehre uns dein Wort. Beten auch für das Singspiel am Sonntag, am kommenden Samstag. Herr, lass es zu uns reden, wie du gewirkt hast, durch das Leben des Franz von Assisi. Sei mit unseren Konfirmanden, unseren Kindern und unseren Jugendlichen, dass sie lebendige Steine in unserer Gemeinde werden, dir zum Bau gebaut und errichtet, damit dein Lob auch hier weiter gesungen wird. Begegne du uns in deiner Kraft und lass uns dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass uns nichts treiben, halt uns bei deiner Lehr. Herr, lass uns nun nicht wanken, gib uns Beständigkeit. Dafür wollen wir dir danken in alle Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lassen Sie uns im Stehen das letzte Lied singen, 163, unseren Ausgang segne Gott. 163, ein Vers, unseren Ausgang segne Gott. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen, mit diesem Gehen in diesen Tag und die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nimm noch einmal Platz zum Orgelnachspiel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Auf Wiederschauen.